Crashkurs Krise. Der Podcast für Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz. Mit Andreas Karsten und Manuel Weißkopf.
Ja, herzlich willkommen allen unseren Zuhörenden, Zuschauenden bei uns im Debug-Podcast Crashkurs Krise. Wir freuen uns, dass ihr wieder bei uns dabei seid. Und ich freue mich vor allem, dass der Andreas wieder bei mir ist, dass ich mit dem Andreas heute zu einem schönen und spannenden Thema einen Podcast machen darf. Nämlich, ich lege das Thema schon mal auf den Tisch. Wir wollen jetzt mal so eine Landkarte aufzeichnen. Welche Felder müssen wir alle beackern, bestellen, damit wir am Ende wirklich sagen können, hey, unsere Kommune, die ist jetzt resilient. Oder die ist zu 50%, zu 70% resilient. Oder wir stellen fest, ups, ist noch nicht viel passiert, dann müssen wir los. Für mich persönlich eine sehr spannende Folge, weil sie in die Vogelperspektive geht, weil sie von oben auf die Dinge guckt. Andreas, wie geht's dir heute und was ist das Ding, auf das du dich heute am meisten freust?
Ja, Manuel, erstmal danke, dass ich heute wieder dabei sein darf. Mir geht's soweit ganz gut, wobei die Vorbereitung nicht so ganz einfach war. Du weißt, wir stecken in dem Thema tief drin und von daher ist die Gefahr immer, dass man in Details sich verliert. Aber ich denke, du wirst uns dann schon heute auf der richtigen Flughöhe halten, weil wir wollen wirklich einen Überblick geben, wie kann ich meine Kommune resilienter machen. Und da widerspreche ich dir gleich, eine resiliente Kommune werden wir nicht hinbekommen. Es wird immer Möglichkeiten geben, sich zu verbessern. Also Ziel ist es, dass wir dieses Jahr noch resilienter werden, als wir es letztes Jahr schon geworden sind. Und ich freue mich wirklich drauf, ja, so einen Überblick mal darzustellen, um zu zeigen, welche verschiedenen Bereiche man eigentlich betrachten muss. Und vor allem, dass ein wesentlicher Punkt eher so in den Köpfen verortet werden muss als in der Technik.
Also Technik ist heute nicht das Thema. Nicht der Notstrom, nicht der Funk, nicht der Server, nicht die Details, sondern der Überblick, um einfach die Kommune, eure Kommune, deine Kommune handlungsfähig zu kriegen. Und vor allem auch handlungsfähig zu halten, wenn mal was ist. Und Andreas, wie siehst du das? Vorbereitung wichtig, nicht so wichtig?
Ja, Vorbereitung ist das A und O. Das ist wie beim Fußball auch. Ne? Also Bayern München, sie können noch so gute Spiele haben. Ohne Training werden sie auch nicht alles gewinnen. Also von daher, man muss sich darauf vorbereiten, auch gerade die politisch Verantwortlichen, also unter euch, wer da Landrat ist, Bürgermeister, Dezernent, vielleicht für den Katastrophenschutz in seiner Kommune verantwortlich ist. Ihr müsst euch und eure Kommune vorbereiten. In meinen Augen, muss ich ganz deutlich sagen, wäre das sonst ein Organisationsverschulden.
Und wenn sie sich nicht vorbereitet, also wenn ihr euch nicht vorbereitet, was passiert dann? Ganz real, wenn es mal ist, dann dürft ihr üben, aber nicht in der Übungssituation, sondern mit richtig Druck.
So ist es. Ne, also das ist auch klar, wenn ich was vorher noch nicht ausprobiert habe, dann muss ich es halt in der Realität, in der Ernstlage dann erstmalig machen. Und ich glaube, die wenigsten unter uns sind dann in der Lage, da wirklich sehr gut zu agieren. Hat man aber alle sich gut vorbereitet, dann geht man auch relativ selbstbewusst und gefestigt in so eine Lage hinein. Und wird schon den Druck, der da natürlich auch gerade die Entscheidungsträger lasten wird, durch die Presse, durch die Bevölkerung, aber auch durch die Politik im Rat, wird man dann eher standhalten können, als wenn man unvorbereitet in solche Krisen hineinrutscht.
Also, unser Ziel heute, eine Landkarte entwerfen. Wir haben mal gesagt, wir wollen 7 Handlungsfelder definieren, um die Resilienz in deinem Landkreis und auch für die kreisangehörigen Kommunen, für alles, was da so dranhängt, einfach zu erhöhen und auch einzuordnen.
Willst du mehr von Crashkurs Krise hören? Dann gehe auf hallo.debug.eu/podcast und melde dich an. Du bekommst exklusive Bonusfolgen, neue Folgen schon vor der Veröffentlichung und kannst selbst Fragen einreichen. hallo.debug.eu/podcast. Sei dabei.
Wir packen jetzt den Krisenkoffer, da gehen wir los. Und der sollte voll sein, der Koffer mit Spickzetteln, mit Checklisten, mit allem Möglichen an Wissen, an Ideen. So wie früher in der Schule bei einer Prüfung, Andreas. Je besser wir vorher die Spicker geschrieben haben, desto weniger haben wir sie gebraucht.
So ist es. Also sind ja so 2 Punkte. Einmal hat man einfach oder lernt man natürlich durch die Spickzettel. Am besten man schreibt sie selber und lässt sie nicht durch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schreiben. Ist auch vollkommen klar. Aber man kann sie ja in Übungen ausprobieren. Und zweitens hat man ja auch immer das Gefühl, naja, wenn es schief geht, oder wenn ich was vergesse, kann ich meinen Spickzettel aus dem Ärmel herausziehen und wie guten Pokerspieler dann das Ass auf den Tisch knallen und sagen, so, das Problem lösen wir jetzt.
Okay, Andreas, du bezeichnest gute Pokerspieler als die, die das Ass im Ärmel haben. Ich möchte mit dir nicht in der Pokerrunde sitzen.
Vorbereitung ist alles.
Bevor wir jetzt die Landkarte anpacken, warum machen wir eine Landkarte und warum machen wir die ganz sicher nicht als Allgefahrenansatz?
Also ich hoffe, dass wir zum Schluss eine Karte haben, wo mehrere Inseln drauf sind, die wir einzeln abarbeiten können, wo wir einzelne Lösungen haben und dann so einen Gesamtüberblick hat, was muss ich eigentlich machen und welche Insel ist gut bestückt und welche muss erst noch, sag ich mal, urbar gemacht werden. Und mit dem Allgefahrenansatz, ich glaube, dass wir einen anderen Ansatz, eine andere Analyse machen müssen. Also wir sollten keine Gefahrenanalyse oder Risikoanalyse machen, sondern wir sollten nach innen gucken. Wo sind wir verletzlich? Wo ist unsere Kommune verletzlich? Also Vulnerabilitätsanalyse heißt das in Fachkreisen. Aber welche Bereiche unserer Verwaltung sind verletzlich? Wie können sie ausfallen? Und dann kann man anfangen zu diskutieren, versuche ich sie so zu härten, dass sie nicht ausfallen? Oder baue ich Redundanzen auf? Also den Blick nach innen und nicht nach außen.
Also ich sage es jetzt mal übertrieben, man kann es auch ultra falsch verstehen, wir brauchen keine Risikoanalyse mehr. Das wäre ja komplett verkehrt, weil also es geht ja nicht darum, das Risiko zu analysieren, sondern die Auswirkung des sich realisierenden Risikos auf die Kommune zu analysieren. Und damit muss ich ja trotzdem in einer gewissen Art und Weise eine Risikoanalyse machen, weil ich muss erst mal sagen, was wirft mir hinterher Prügel zwischen die Füße, dass ich nicht weiterlaufen kann.
Du sprichst einen Punkt an, wie mache ich Vulnerabilitätsanalysen? Das kann man natürlich vollkommen abstrakt versuchen. Also ich kann das nicht, aber vielleicht gibt es ja Leute, die das vollkommen abstrakt machen können. Ich nutze immer gewisse Szenarien dazu und gucke mir dann mein System an. Und da ist es natürlich sinnvoll, Szenarien zu nutzen, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten. Also sprich, ich mache eine Risikoanalyse und gucke dann, welche Szenarien diskutiere ich für meine Vulnerabilitätsanalyse. Stromausfall ist der Klassiker, gerade auch bei Kommunen, dass ich eine Ransomware-Attacke habe und meine ganzen Daten sind verschlüsselt. Und da muss oder sollte auch jede Kommune für sich selber entscheiden, was sind eigentlich so die Probleme, die oder anhand derer ich prüfen kann, ob meine Verwaltung funktioniert.
Das heißt, wir basteln uns so einen Werkzeugkoffer anhand von Dingen, die wir uns vorstellen können, die passieren könnten, wie wir darauf reagieren. Und nicht, wir nehmen exakt den Schraubenzieher XY für genau das Problem, sondern wir haben in unserem Werkzeugkoffer 20 verschiedene Schraubenzieher, ein paar Hämmer, ein paar Sägen und was wir so alles dabei haben. Und wenn es zu einem Einsatz kommt, brauche ich aber Leute, die mit diesem Werkzeug in diesem Koffer auch arbeiten können, weil sonst hilft es ja nichts.
Genau.
Habe ich das richtig zusammengefasst?
So ist das. Stell dir vor, du hast eine Klempnerei, dann bist du als Chef der Klempnerei dafür zuständig, die Werkzeugkiste zu bestücken. Da machst du dir auch Gedanken, welche Aufträge können auf mich zukommen, was passiert da, wenn ich zum Kunden oder wenn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Kunden fahren. Und deine Mitarbeiter und Mitarbeiter müssen dann entsprechend geschult sein, damit sie das Werkzeug auch entsprechend anwenden können.
Und kreativ sein, wenn Sie nicht das passende Werkzeug haben, wie Sie es aus dem Werkzeugkasten, das Sie haben, sich irgendwie weiterhelfen können.
Genau, ne, dass, wenn ich zu Hause bin und mein Abwasserrohr ist verstopft, interessiert mich das überhaupt nicht, ob der Klempner das richtige Werkzeug mit hat und ob er für dieses Problem geschult wurde, sondern ich möchte mein Problem gelöst haben. Also muss der Klempner, ist egal, ob er das passende Werkzeug hat oder nicht, das Problem lösen, ansonsten bin ich sauer.
Okay, dann wollen wir uns das mal auf der Landkarte ein bisschen einsortieren. Die Landkarte kriegt 7 Felder, die schauen wir uns jetzt mal Feld für Feld an. Feld 1, klare Führung und belastbare Entscheidungsstrukturen für resiliente Kommunen. Los geht's, Andreas. Warum ist dieses Feld als erstes gewählt?
Ja, also es geht gar nicht darum, um die Reihenfolge, sondern wir wollen nur einfach nach und nach die einzelnen Punkte absprechen. Du weißt, dass ich dieses Thema intensiv oder mich intensiv damit beschäftige, weil ich einfach Führungslehre auch unterrichte und das schon sehr lange, seit über 20 Jahren in verschiedensten Funktionen. Und von daher liegt es natürlich nahe, dass man erstmal mit dem anfängt, wo man sehr versiert ist. Und vielleicht ist es auch so, dass die meisten unserer Zuhörer, die halt in Landräte oder Bürgermeister sind, in der Krise, in der Katastrophe natürlich genau diese Führung machen müssen und Entscheidungen treffen. Und von daher habe ich dieses Thema als erstes gewählt.
Okay, jetzt stellen wir uns mal vor, ich wäre eine verantwortliche Führungskraft in einer Kommune. Welche konkreten Maßnahmen im Handlungsfeld 1, nämlich in unserem Führungsthema, kannst du mir denn da empfehlen? Aber stopp, bevor du loslegst, Überblicksfolge, gib mir einen Überblick über die Maßnahmen, werde nicht zu konkret.
Also Was sicherlich nicht zureichend ist, eine Telefonliste von Leuten zu haben, denen irgendwelche Funktionen dazu zu schreiben und einen Vertreter aufzuschreiben. Es geht vielmehr darum, wer darf was machen und wer hat welche Aufgaben. Also zum Beispiel, welche Entscheidungen dürfen nur durch die Verwaltungsspitze getroffen werden? Mhm. Und welche Entscheidungen delegiere ich an meinen Verwaltungsstab oder Krisenstab? Je nach Bundesland ist das ja anders bezeichnet in Deutschland. Und dann ist aber die Frage, was passiert eigentlich, wenn Eilbedürftigkeit ist? Also jetzt muss sehr schnell was entschieden werden und der Stab ist nicht in der Lage, die Verwaltungsspitze groß zu fragen und Entscheidungen zu treffen. Also gibt es Momente, wo sofort entschieden werden darf. Ist vollkommen klar, kennen wir aus dem Bereich der Blaulichtorganisationen ohne weiteres. Ruft jemand in der Leitstelle an, entscheidet die Leitstelle, ob die Feuerwehr rausfährt oder nicht. Da wird also nicht der Landrat gefragt. Der Landrat ist verantwortlich, aber diese Eilzuständigkeit ist delegiert worden. Und so muss man also festlegen, einmal, was darf nur die Verwaltungsspitze entscheiden und was wird delegiert, zum Beispiel an den Stab oder auch an gewisse Teilebereiche des Stabes. Ein klassisches Beispiel sind die Bespielen der Social Media. Zu meinen Zeiten war vollkommen klar, die Öffentlichkeitsarbeit macht die Abteilung Presse bei uns, also das Presseamt. Und letztendlich entscheidet Frau Oberbürgermeisterin, ob dieser Pressestatement rausgeht oder nicht. Das funktioniert bei den althergebrachten Medien. Bei Social Media ist dieser Weg zu lang. Da muss man schneller reagieren können. Ja. Also muss es jemanden geben, der die Social Media Kanäle bespielt. Und der muss die Eilzuständigkeit haben, dann auch auf Fragen sofort reagieren zu können.
Okay, das macht für mich Sinn. Hast du noch weitere Spezialempfehlungen zu dem Thema, ich sage mal, Entscheidungen treffen?
Ja, ein Punkt ist, das wird immer wieder im Nachhinein so als Entschuldigung in Anführungszeichen genommen, dass man sagt, ich konnte gar keine Entscheidung treffen, weil ich hatte ja gar nicht alle Informationen.
Die hast du ja nie.
Genau, aber es war wieder eine klassische Ausrede im Ahrtal. Klar war die Lage vollkommen unübersichtlich. Nachdem die ganze Kommunikation zusammengebrochen war, konnte der Landkreis kein klares Lagebild haben. Aber das ist jetzt die Kunst, Prognosen zu erstellen, die richtige Flughöhe zu haben, nicht auf Detailinformationen zu warten. Und letztendlich, wenn ich nicht genau weiß, was passiert und was da vor Ort gerade vor sich geht, dann ist eine altbewährte Methode einfach Trial and Error. Ich treffe eine Entscheidung und probiere aus, ob sie funktioniert oder nicht. Wenn sie nicht funktioniert, muss ich meine Entscheidung, rückgängig machen. Und da fällt mir immer so ein wunderbarer Spruch von Konrad Adenauer ein. Es kann mich doch niemand daran hindern, jeden Tag Lüger zu werden. Und das ist doch gerade das klassische Beispiel in der Krise. Ich habe Informationen, ich handle, dann kriege ich neue Informationen und stelle fest, mein Gott, mein Handeln war falsch oder nicht optimal. Also ändere ich aufgrund dieser neuen Informationen auch meine Entscheidung.
Also für mich ist es völlig klar, dass ich mit neuen Informationen meine Entscheidungen nochmal überdenken muss oder neu bewerten muss. Aber wenn Unsicherheit reinkommt, Andreas, das kennen wir beide, wenn du in so einer Situation bist, wo du nicht hundertprozentig weißt, was los ist, dann entsteht auch gefühlt immer Druck. Und es kommt meistens parallel. Wenn ich komplett sicher bin, kann mir der Druck im Endeffekt egal sein, was läuft. Aber wenn ich unsicher werde, kommt auch meistens der Druck ins Spiel. Und ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, das ist ein Thema für eine eigene Folge, oder?
Mit Sicherheit.
Dann nehmen wir das doch mal mit.
Ein Diskussionspunkt ist auch immer wieder die Aufgabenverteilung zwischen den Kommunen und den Kreisen, also den Kommunen des Kreises und was macht der Kreis. Jetzt ist es ja so, solange kein Katastrophenfall ausgerufen ist, sind die Kommunen verantwortlich für die meisten Sachen. Nun gibt es, je nach Bundesland, sind die Ordnungsbehörden unterschiedlich angeordnet, also wo es Ordnungsbehörden gibt. Manchmal sind sie beim Kreis, dann ist für die öffentliche Sicherheit und Ordnung auch der Kreis zuständig. Aber meistens sind es die Kommunen, die da die Verantwortung tragen. Die Kommunen haben ja auch die Feuerwehren. Also wird erstmal die Kommune tätig. Und jetzt wird der Katastrophenfall ausgerufen und jetzt kommen einige auf die Idee, dass ich jetzt als Kommune nichts mehr zu tun habe, weil jetzt ja die Verantwortung und die ganze Einsatzleitung und die Gefahrenabwehr auf den Kreis übergehen. Das ist natürlich falsch. Für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ist weiterhin die Gemeinde zuständig. Ganz abgesehen davon natürlich, dass die Bewohner der Gemeinde es irgendwie nicht verstehen würden, dass urplötzlich ihr Bürgermeister verschwunden ist und Tennis spielt.
Das Spiel geht.
In Urlaub fährt oder sonst was. Also die Beispiele sind ja Also beliebig lang und solange wie ich im Geschäft bin, gibt es so alle 2-3 Jahre wieder einen Verantwortlichen, der unmittelbar nach der Krise in Freizeit wechselt, weil er ja die Verantwortung delegiert hat oder an den Kreis abgegeben hat. Wenn man rechtlich nicht belangt werden kann, politisch überleben diese Personen in den seltensten Fällen.
Also sozusagen politischer Selbstmord, sich so zu verhalten.
So kann man es ausdrücken, ja.
Okay, wenn wir jetzt auf den Punkt Gemeinde und Kreis nochmal kommen. Ich erinnere mich daran, dass es da so noch Spezialitäten gibt, Andreas. Magst du dazu nochmal was sagen?
Ja, ein Punkt finde ich sehr interessant, gerade wo wir beide uns unterhalten. Ich habe es bisher nur im Bayerischen Katastrophenschutzgesetz gelesen, Paragraph 2, da steht nämlich drin, wenn die Kommunikation zwischen Gemeinden und Kreis unterbrochen ist, müssen die Gemeinden die Aufgaben des Kreises wahrnehmen. Das ist ja auch sinnvoll.
Was ja eigentlich auch zwingend logisch ist.
Also im Ahrtal hat man das gemacht, da ist die Kommunikation ja zusammengebrochen. Die Gemeinden haben ja, also die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben ja nicht gesagt, oh, jetzt tue ich nichts mehr, sondern sie haben ja gehandelt. Auch im Weißeritztal Anfang der 2000er Jahre, die hatten ja auch 2 große Flutkatastrophen gehabt. Da ist dann Folgendes passiert, dass überall, wo die Kommunikation funktioniert hat, wurde sie koordiniert, die Gefahrenabwehr durch den Kreis. Und wo es nicht funktioniert hat, haben die Gemeinden halt selbstständig gearbeitet. Und dann, wenn die Kommunikation wieder aufgebaut wurde, wurden praktisch diese Gemeinden sukzessive in die Gefahrenabwehr des Kreises mit eingebunden. Aber ich kenne es halt nur aus dem Bayerischen Gesetz, wo es wirklich explizit beschrieben ist, dass die Gemeinden da die Kreisaufgaben wahrnehmen müssen.
Das packe ich jetzt gleich mal als ersten Spickzettel in meinen Koffer, meinen Krisenkoffer für Führungskräfte. Ich sage schon mal, vorbereitete Unterlagen, was mache ich denn, wenn der Kreis mich nicht erreicht oder nicht mehr für mich da ist, egal wie, für mich und meine Kommune, da muss ich es einfach machen. Das ist schon mal die erste Entscheidung. Genau. Und dann hätte ich ja gerne was mir hilft, das schnell und gut zu machen. Also so ein Sack voll To-Do-Listen für alles, was es gibt, damit wir in der Chaosphase uns nicht auf Dinge konzentrieren müssen, die wir neu erfinden müssen, sondern sagen, ey, die ersten 5 Schritte, die können wir jetzt erstmal loslaufen, weil die sind immer ähnlich oder die sind in solchen Situationen sehr ähnlich. Und dann habe ich die Zeit, mich zu strukturieren, Dinge neu zu erfinden, drüber nachzudenken. Ist das der richtige Ansatz, Andreas?
Genau. Also die Sachen, worauf ich mich vorbereiten kann, also was ich auf alle Fälle machen muss, dafür kann ich Checklisten haben. Das befreit mich davon, dass ich da gedanklich ständig durchgehe, was muss man denn eigentlich machen? Klassiker, Stabsraum einrichten. Ne? Ich weiß, was ich an Technik für einen Stabsraum brauche, da kann ich eine Checkliste haben, da muss ich nicht ständig drüber nachdenken und ich bekomme Arbeitskapazitäten in meinem Gehirn frei, halt für die nicht vorbereiteten Sachen, für die wirklich schwierigen, komplizierten Sachen, wie zum Beispiel, wie spreche ich die Bürger an, welche Kommunikation mache ich nach außen oder wenn die Lage vollkommen unvorbereitet ist, also vorher nicht denkbar gewesen ist, damit ich mich dann um diese schwierigen Sachen kümmern kann. Und so sollte jeder eine gewisse Anzahl von Checklisten haben. Die müssen kurz sein, die dürfen nicht zu lang sein. Also es macht keinen Sinn, ein Krisenhandbuch zu haben, was 100 Seiten hat, wo alles schön im Text ist, wo das auch, sag ich mal, nach einem schönen Deutsch aufgeschrieben ist, gut lesbar. Macht keinen Sinn. Auf 1-2 Seiten, maximal 2 Seiten, müssen die wesentlichen Punkte zu allen Aufgabenschwerpunkt einfach abgehandelt sein, damit ich da schnell durchgehen kann.
Und aus meiner Erfahrung raus, Andreas, es ist tatsächlich einfacher, wenn es klare Piktogramme und Bilder sind, als wenn es ein Fließtext ist. Da ist meistens mehr Interpretationsspielraum im Fließtext als in der gezeichneten Grafikstruktur.
Und einer der ersten, um Anfang zurückzukommen, einer der ersten dieser Listen ist, es sollte klar auf so einer Liste festgeschrieben werden, welche Aufgaben oder welche Entscheidungen darf nur der Verwaltungsvorstand treffen? Und welche Aufgaben dürfen andere treffen? Dazu gehört auch, wie viel Geld darf eigentlich so ein Verwaltungsstab ausgeben?
Und wann muss die Prokura, ja.
Genau. Ne, im täglichen Verwaltungsleben kennt das jeder von uns. Man hat auf seiner Stelle, wo man sitzt, halt die Erlaubnis, so und so viel Geld auszugeben. Umso höher ich in der Verwaltung bin, desto mehr Geld darf ich ausgeben. Aber im Krisenfall macht es ja Sinn, also nicht die Alltagszuständigkeit, Befähigung oder Kompetenz, Geld auszugeben, aus dem Alltagsgeschäft zu nutzen, sondern eine Extrakompetenz aufzubauen. Und dann heißt es halt, Leiter des Stabes darf 100.000 Euro ausgeben oder sonst irgendetwas.
Okay, also, habe ich verstanden, kommt in den Koffer. Machen wir einen Haken dahinter. Wenn Führung unklar ist, verlieren wir Zeit. Deswegen müssen wir das schon mal vorher klarlegen, wer trifft welche Entscheidung. Habe ich in eine Liste gemacht und gut ist. Und ich halte nochmal fest am Schluss, die Entscheidung, die muss nicht die allerbeste sein, sondern die muss rechtzeitig funktionieren. Die muss rechtzeitig umgesetzt werden können, sonst brauchen wir es nicht.
Und dann noch eine zweite Checkliste, die auch ganz wichtig ist. Wie treffe ich Entscheidungen? Also es gibt ja die aus dem Kopf, rational, oder die aus dem Bauch. Mhm. Wie wir wirklich entscheiden, da streiten sich die Psychologen, das brauchen wir nicht. Aber einen kleinen Ablaufdiagramm zu haben, wie man eine Entscheidung trifft, Informationen sammeln, Handlungsoptionen erarbeiten und dann abwägen und die Entscheidung zu treffen. Das zu haben, ist auch für die Nachbereitung extrem. Also wenn ich dann unter Schwierigkeiten komme, also unter Druck komme durch die Öffentlichkeit oder rechtlich gesehen durch die Staatsanwaltschaft, dann kann ich sagen, ich habe hier ein Papier. Danach habe ich versucht, meine Entscheidung rational zu treffen.
Genau. Und wenn es keine Handlungsoptionen gab, gab es halt ausnahmsweise keine. Normal gibt es immer welche.
Genau. Also das ist alternativlos, wie mal eine Bundeskanzlerin gesagt hat, das gilt für den Sonnenaufgang. Aber dann wird es schon ganz eng. Da fällt es mir schon schwer, andere Beispiele heranzuziehen.
Und selbst der ist bei Bewölkung verschiebbar. So, machen wir da einen Haken dahinter, Andreas. Gehen wir ins nächste Feld. Feld 2, Vorbereitung statt Reaktion. Was ist der Mindeststandard, damit Vorbereitung nicht nur eine Theorie bleibt, sondern auch umsetzbar wird?
Wichtig ist ja als erstes, dass wir die Arbeitsfähigkeit der Krisenorganisation sicherstellen. Solange wie wir selbst nicht arbeiten können, können wir keinem anderen helfen.
Ja.
Der zweite Schritt wäre, dass unsere Verwaltung, und da zähle ich die Feuerwehr dazu, die ist ja Teil der Gemeinde, dass sie auch arbeitsfähig ist. Also ich gucke wirklich zuerst nach innen, erst ich als Krisenstab, dann der etwas größeren Bereich Verwaltung. Und dann mache ich mir Gedanken, wie ich diese Mindestdienstleistung, die ich nach außen den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen möchte, wie kann ich diese Krise festmachen? Und das wären so die drei Schritte, auf wie ich mich vorbereiten kann.
Okay. Wenn wir sicherstellen, also wenn wir wirklich Mindestmaße sicherstellen wollen, müssen wir die ja irgendwie definieren. Wie schaut es da aus? Wie definieren wir die? Wie machen wir das? Was brauchen wir?
Wenn ich meine Krisenorganisation betrachte, ich brauche einen Stabsraum, ich brauche Kommunikationswege und alles sowas. Also das muss ich als erstes sicherstellen. Und dann muss ich wirklich gucken, also dann nehme ich jetzt meine Vulnerabilitätsanalyse und am besten noch eine Impact-Analyse. Also was bedeutet das, wenn ein Prozess ausfällt, welche Folgen das hat, und mache mir dann Gedanken darüber, was kann ich dagegen unternehmen, dass dieser Prozess nicht ausfällt. Also welche Prozesse habe ich, die notwendig sind, die ich sicherstellen muss? Zum Beispiel den Prozess, Fahrzeuge anzumelden, ist sicherlich nicht kritisch. Erstens kann es warten, zweitens, diese Software ist bei allen Kommunen vorhanden, die gehört zum Kraftfahrtbundesamt. Also von daher gibt es Prozesse, die nicht so wichtig sind, die dürfen bei mir ausfallen, weil ich da eine Redundanz zu habe. Und so muss ich halt durchlaufen.
Das heißt, wir gehen wieder auf die Vulnerabilitätsanalyse vom Anfang zurück, gucken uns an, was sind die schwierigen Punkte, was sind die nicht so schwierigen Punkte. Und dann haben wir eigentlich die wichtigen Fragen schon gestellt und beantwortet. Und wie geht's dann weiter?
Dann sollte ich wieder was für unseren Krisenkoffer erstellen. Niemand von uns ist ja Fachmann oder Fachfrau in der gesamten Verwaltung. Dann macht es Sinn zu beschreiben, der Prozess fällt aus. Welche Folgen hat das für mich als Verwaltung, für die Bürger, für die ich verantwortlich bin? Und so kann ich dann abschätzen, wenn es mehrere Prozesse sind oder wenn ich priorisieren muss, welche Prozesse aufrechterhalten werden müssen, welche lasse ich denn wirklich ausfallen und auf welche konzentriere ich mich, wenn ich so genau diese Wenn-Dann-Diskussionen habe. Zweiter Spickzettel ist dann, wenn ich dieses Problem habe, das will ich jetzt lösen oder ich will sicherstellen, dass dieser kritische Prozess weiterläuft, welche Schritte muss ich zuerst einleiten? Dass ich einfach so eine To-Do-Liste habe, was ist am Anfang auf alle Fälle zu erledigen?
Also sozusagen die Reaktionskarten für die ersten Stunden. Was mache ich gleich am Anfang, wo muss ich hin? Ja, das ist ja cool. So die Wenn-Dann- und die Erststunden-Reaktionskarten, die nennen wir jetzt einfach mal so. Was ist wenn, dann muss ich das tun. Und die Erststundenreaktionskarten, die bringen uns in eine gewisse Geschwindigkeit, weil wir nicht immer bei Null anfangen müssen, sondern weil wir in einer, ich sage jetzt mal, am Start schon ins Laufen kommen. ohne zu überlegen zu müssen, Hilfe, was brauche ich alles, sondern ich bin schon mal am Arbeiten und jeder weiß, der erste Schritt ist meistens der schwierigste. Wenn es mal läuft, wenn man im Laufen ist, dann läuft es gut weiter. Okay.
Genau.
Andreas, Feld 3, robuste Abläufe und Redundanzen. Das ist ja unser Thema, Resilienz, Redundanz, da wird es richtig spannend. Das kann man alles ganz super technisch abbilden, oder? Machen wir es lieber anders.
Also hier, eigentlich kümmern wir ja uns, sage ich mal, um Resilienz über die 7 Felder. Aber hier gibt es ein kleines Feld, was häufig auch als resilient bezeichnet wird, nämlich, dass ich Redundanzen habe oder robuste Abläufe. Es ist einfach so, wir müssen entweder verhindern, dass unsere Verwaltung ausfällt oder aber in der Lage sein, nach einer kurzen Ausfallzeit wieder tätig zu werden. Und von daher gibt es einfach, sag ich mal, so Prozesse, Maßnahmen, die man voraustreffen kann, die da wichtig sind. Und von daher haben wir uns da entschieden, ein eigenes Feld zu machen. Also Beispiel Stromausfall, da kann ich natürlich ein Notstromaggregat vorhalten, um eine Redundanz zu haben.
Aber es hilft auch nur, wenn wir Sprit dafür haben. Ne? Und wenn der Rest organisiert ist, wie der Sprit dahin kommt, betankt wird und und. Ja, da kommen die konkreten Maßnahmen dann wieder in die Checkliste. Nehme ich für meinen Koffer
genau.
Mit.
Ja, und jetzt hast du schon ein wichtiges Beispiel gemacht. Der Chef, die Chefin haben in ihrer Liste stehen, ich muss mich um Notstrom kümmern. Der Stabsbereich, der hat in seiner Liste drin, wie du es gerade gesagt hast, was bedeutet das Notstrom? Ich muss ein Aggregat haben, ich muss Treibstoff haben, ich muss mein Aggregat anschließen können, ich muss Bedienungspersonal haben. Also da ist eine andere Checkliste, die detaillierter ist. Und so bauen die Checklisten je nach Funktion aufeinander auf.
Okay. Checklisten, Betriebslisten, zack, alles in meinen Koffer, freue ich mich. Mein Koffer wird immer voller. Sollten es lauter einzelne Checklisten sein oder macht es auch Sinn, da irgendwie Verbindungen hinzukriegen? So, soll man es da vorher irgendwie noch was basteln?
Ja, also da kann man so ein Ablaufdiagramm ganz, ganz professionell machen, wie man es in der Betriebswirtschaft auch gelernt hat, durch Ablaufdiagramme oder und so ähnliches. Und dann gibt es ja immer solche Knotenpunkte, wo ich auf andere Checklisten rüberspringe, also wo so Verzweigungen stattfinden. Man kann aber auch ganz einfach die Checklisten ein bisschen, strukturiert durch, hintereinander fügen und wirklich darauf achten, das sind Checklisten für den Verwaltungsvorstand, das ist eine Checkliste für den Stabsleiterin und das ist eine Checkliste für irgendein ständiges Mitglied oder halt auch für die KGS.
Das heißt, ich habe schon mal eine Struktur in den Checklisten und vielleicht für 3, 4, 5 ausgewählte Szenarien, die eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit haben, sind wir wieder bei der Sturmflut bei euch in Hamburg. Da könnte ich mir auch sagen, ich mache mir noch einen Zettel dazu und sage Checkliste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in der Reihenfolge abarbeiten. Dann sind die ersten 2 Stunden schon mal gebrückt und du hast alles soweit erledigt.
Aber ich würde jetzt nicht drauf gehen und sagen, das ist eine Checkliste für Schneechaos, sondern ich würde sagen, aus welchen Gründen auch immer, nur die Hälfte meines Verwaltungspersonal kommt ins Landratsamt oder in Rathaus. Was passiert dann?
Also wäre es Personalmangel, warum auch immer.
Genau. Ne? Mhm. Und dann sollte man schon im Vorfeld haben, welche Prozesse kann ich denn einfach einstellen? Also gibt es Bereiche in der Verwaltung, die einfach mal einen Tag oder eine Woche liegen bleiben können und wo ich das Personal, was üblich in diesen Bereichen arbeitet, nutzen kann, um andere Bereiche zu verstärken.
Ich habe jetzt da ein ganz konkretes Beispiel. Ist vielleicht nicht das appetitlichste, aber ich war mal auf einer Veranstaltung involviert, wo ein Norovirus ausgebrochen ist und zwar nicht klein, sondern wirklich ordentlich groß. Großflächig mit sehr vielen Betroffenen. Das geht extrem schnell und das ist erstens nicht gut erträglich für die betroffenen Menschen, für die zuschauen müssen, auch nicht besser. Aber da geht ja ganz schnell ein großer Teil des Personals einfach flöten. Die sind raus. Also mit ganz schnell meine ich von einem Tag auf den anderen ernsthaft und teilweise auch unterm Tag. Dann fällt dir ganz schnell ein großer Teil aus und dann musst du das schon haben. Da hast du nicht die Zeit, das noch zu bewerten. Das heißt, das nehme ich auch mit. Ich brauche auch da wieder die Vulnerabilitätsanalyse. Worauf kann ich verzichten? Worauf kann ich nicht verzichten? Und das bringt mir Klarheit. Die Vorlagen nehme ich mit. Das ist toll. Die können mich in der Chaosphase unterstützen und die auch verkürzen. Andreas, jetzt will ich dich noch nach typischen Fehlern fragen. Was kann ich denn bei diesem Handlungsfeld 3 typischerweise falsch machen? Was sind so die Klassiker, wo ich reinlaufe?
Ich glaube, der größte Klassiker ist einfach, dass man glaubt, durch Technik Mängel kompensieren zu können. Also es gibt eine ganze Reihe von Firmen, die laufen ja durch die Gegend und versuchen, ihre eigene Technik zu verkaufen. Denke da an Stabsarbeit. Und nun ist es so, Stabssoftware kann natürlich Entscheidungsfindung unterstützen, aber sie nie ersetzen. Und von daher sollte man gerade als kleine Kommune und wenn man wenig Geld hat, überlegen, was brauche ich denn wirklich eigentlich? Was ist notwendig, um meine Kernprozesse, um die aufrechtzuerhalten? Was benötige ich da? Und was ist gut zu haben, nice to have? Und was ist vollkommener Schwachsinn? Und je nach Finanzlage kann ich mich dann entscheiden, dass ich das Notwendige und das nice to have mir beschaffe. Oder aber ich muss wirklich sagen, wir haben nicht genug Geld oder es dauert zu lange die Beschaffung für die nice to have. Also konzentriere ich mich auf das Notwendige.
Mhm. Ich versuche es mal für mich zusammenzufassen. Resilienz ist nicht unbedingt abhängig von Hightech. Es ist eine Arbeitsfähigkeit über viele Bereiche hinweg sichergestellt. Egal ob organisatorisch, technisch, eine Kombination aus beidem, durch Verschiebung von Kräften, was ja auch organisatorisch ist am Ende. Also habe ich mitgenommen, Resilienz heißt Arbeitsfähigkeit erhalten. Ganz stumpf. Gut.
Richtig.
Dann, Andreas. Damit würde ich sagen, wir haben jetzt schon das nächste Thema für den nächsten Podcast vor uns liegen, nämlich die Felder 4, 5, 6 und 7. Dann bedanke ich mich jetzt schon mal an der Stelle bei dir sehr herzlich. Es war total spannend. Also mein Koffer ist jetzt drin. Resilienz heißt Arbeitsfähigkeit. Dazu brauche ich so ein bisschen vorbereitete Struktur. Ich nehme mit aus heute, die wichtigsten Dinge ist die kritischen Prozesse erstmal identifizieren. Und festlegen, worauf kann ich verzichten, worauf kann ich keinesfalls verzichten. Und gibt es vielleicht noch eine dritte Charge, wo ich sagen kann, naja, unter Umständen kann ich darauf verzichten, kommt auf die Situation an, kann ich mal für einen Zeitraum X verzichten. Das muss ich vorher haben. Und dann sollte ich einen Entscheidungsleitfaden haben. Wer entscheidet bis wohin oder ab wann und welche Entscheidung entscheidet nur der Chef, welche Entscheidung darf der Stab selbstständig treffen. Dann bin ich eigentlich in der Situation, dass ich sehr schnell handlungsfähig bin. Da freue ich mich jetzt total, Andreas, dass mein Koffer schon gut gepackt. Mit denen kann ich jetzt auf die Reise gehen und ich hoffe, dass ich ihn nie aufmachen muss für eine Krise. Aber wenn ich eine Krise habe und ich muss ihn aufmachen, dann weiß ich, ich habe da Dinge drin, die mich nach vorne bringen und die mir die nötige Luft verschaffen, in der Chaosphase in eine Struktur zu kommen. Ich habe das Gespräch mit dir genossen und ich spiele jetzt den Verabschiedungsball nach Hamburg. Andreas, danke dir.
Ja, gern geschehen, Manuel, und dann bis demnächst wieder.
Ciao.
Tschüss.
Willst du mehr von Crashkurs Krise hören? Dann gehe auf hallo.debug.eu/podcast und melde dich an. Du bekommst exklusive Bonusfolgen, neue Folgen schon vor der Veröffentlichung und kannst selbst Fragen einreichen. hallo.debug.eu/podcast. Sei dabei.